Schreibzeug.
Der Podcast für alle, die schreiben.
Oder auch nicht.
Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
Herzlich willkommen zum Schreibzeug-Podcast in der Sonderausgabe live von der Buchmesse in Leipzig.
Ja, ich freue mich auch total, hier zu sein mit dir, Wolfgang, endlich mal in echt und in Farbe. Sonst sehen wir uns ja immer nur beim Bildschirm. Und wir freuen uns vor allen Dingen, euch zu sehen, euch, die ihr vielleicht doch unseren Podcast kennt oder kennenlernen wollt. Das ist heute eine schöne Gelegenheit, um sich mal ein bisschen persönlicher hier zu begegnen.
Für alle, die den Mitschnitt jetzt hören, den es natürlich auch gibt, wir sitzen vor sehr gut gefüllten Reihen. Hier, man hat es gerade gehört, der Applaus, der ganz spontan und ungeprobt kam. Vielen Dank euch, dass ihr hier seid. Und mehr ist eigentlich nichts zu sagen,
außer
dass es natürlich in den 3 Tagen darum gehen wird, dass wir normalerweise in jeder Podcast-Folge ja ein Thema behandeln. Und jetzt geht es aber darum, dass ihr Fragen stellen könnt rund um Schreiben, egal zu welchen Themenkomplexen, ob es um Figurenentwicklung, Schreiben, Vermarkten, Verramschen, alles, der ganze Prozess, den man als Autorin, als Autor so erlebt.
Ja, oder auch über Kritik, wie lesen Kritiker Texte, was kann man beachten, wenn man irgendwo bei Wettbewerben mitschreibt. Also wir wollen das hier wirklich live mit euch und für euch machen. Wir wollen eure Fragen beantworten. Ihr werdet also Teil unseres Podcasts, könnt euch das dann anhören. Also keinen Schmarrn erzählen hier, gell? Es reicht schon, wie wir das machen.
Denn die Hörerinnen müssen das natürlich auch mitbekommen. Das heißt, ich gehe mit dem Mikro kurz zu euch, dann nicht erschrecken. Ihr braucht aber nicht euren Namen und Adresse oder sonst wie was sagen. Oder flüchten schon die Ersten.
Ja.
Also keine Angst. Einfach nur eure Fragen stellen. Bitte auch nicht eure Lebensgeschichte erzählen. Auch die interessiert euch uns nur am Rande. Stellt eure Frage.
Genau, und eine hatten wir ja schon, eine ganz mutige.
Genau,
hinten,
und deswegen nehme das Mikro, gehe mal in die Publikumsreihen.
Wolfgang sprintet ins Publikum.
Und jetzt kommt erst die Frage.
Also meine Frage ist zum Stichwort Imposter-Syndrom. Also wie, wenn man eine Idee hat und wenn man schreibt und dann irgendwann das Gefühl hat, oh, will das überhaupt jemand lesen? Gibt's das schon? Also wie man damit am besten umgeht?
Okay, das also Imposter-Syndrom, dass man also sich... Also man würde sagen, wahrscheinlich ein Hochstapler, dass man sich wie ein Hochstapler vorkommt, wenn man plötzlich sagen muss, man ist, oder sich gar nicht traut zu sagen, dass man Autorin ist.
Ja, also ich finde ja, das Erste, was man dazu sagen kann, ist ja, es ist alles schon geschrieben worden. Das ist einfach so. Wenn man sich das anschaut, die Mythologie und die Bücher der Menschheit, dann merkt man, dass es sich immer wieder auch um ähnliche Themen dreht. Ja? Aber so wie du das schreibst, kannst nur du das schreiben. Du hast einen eigenen Hintergrund, so wie wir Bücher ja auch, jeder liest Bücher auch anders. Ja? Ich nehme das ganz anders wahr als der Wolfgang. Und so ist es beim Schreiben auch. Und deswegen schiebt doch diese Gedanken, ist das gut genug oder nicht, mal weg. Schreibt, weil es euch Spaß macht und weil es dir Spaß macht. Gib dein Bestes. Man kann sich ja weiterbilden, man kann gute Bücher lesen und daraus was lernen und vergleich dich nicht so sehr mit anderen, sondern bleib bei dir, bei deinem Buch und so wie du das schreibst, das verspreche ich dir, schreibt es niemand anders. Und es ist schon alles geschrieben worden und es werden auch, die Themen kommen immer wieder, also das ist einfach, aber ich finde es auch nicht schlimm. Ja, es wäre ja langweilig, wenn nicht auch andere sich mit den ähnlichen Themen mal auseinandersetzen würden.
Und es wird immer Kritiker geben und du wirst immer auch negativ. Das gehört einfach dazu, weil du was geschrieben hast und das ist das, was wir auch mal sagen, für eine bestimmte Zielgruppe geschrieben und nicht für jeden. Und wenn nun mal jemand das liest, der nicht in der Zielgruppe ist, dann sagt er vielleicht was Negatives drüber, sonst wie es. Da solltest du dir darüber keine Gedanken machen. Ja gut, vielleicht insofern Gedanken machen, dass du deine Zielgruppe vielleicht schärfen kannst. Warum hat der denn deinen Text gelesen, wenn er schon oder sonst oder er oder sie? Also mach dir darüber dann auch vielleicht durchaus Gedanken. Man sollte alles aufnehmen, auch an Kritik. Ich meine, manche Kritik, die man vielleicht im ersten Moment auch als, oh Gott, es trifft mich jetzt sehr und jetzt höre ich lieber auf. Aber vielleicht ist ja ein wahrer Kern dran, um dann bei deinem nächsten Buch, bei deinem nächsten Text, bei der nächsten Kurzgeschichte, was immer du schreibst, einfach besser zu werden und noch mehr zu machen. Und eine Ergänzung, ich weiß nicht, ob du vorhin da warst, aber hier um 13 Uhr war ja Jane S. Wanda da, ich weiß nicht, wer da war, Self-Publisherin, Die schreibt in einem bestimmten Genre. Die hat einen Stand mittlerweile mit zig Mitarbeiterinnen. Die müssen organisieren die Signierstunden und sonst wie was, weil es sonst zu viel wird. Die hat einen wahnsinnigen Erfolg. Und selbst sie hat am Ende des Gesprächs, den Mitschnitt gibt es im Literaturcafé da auch zu hören, selbst sie, die wirklich Wahnsinn, wenn sagt, ja, manchmal kommt ihr das alles immer noch unwirklich vor und kann sie das gar nicht glauben. Und selbst bei den Erfolgreichen ist es so. Und ich glaube, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn du es einfach noch hast, dieses Gefühl.
Ja, genau. Also mach dich nicht verrückt, schreib dein Buch, bleib du selbst, dann wird das schon. So, was haben wir noch für Fragen? So viele auf einmal.
Oh, jetzt. Und wir haben zwar welche vorbereitet, falls hier wirklich wir vor einer stummen Wand sitzen, aber es waren zwei. Ne? Wer war noch hier? Da noch, fangen wir mal hier an.
Ist vielleicht nicht ganz originell. Ich habe eben gerade die Vorgängerveranstaltung gesehen über künstliche Intelligenz. Habt ihr irgendwie nochmal vor, auch in eurem Podcast darüber was zu schreiben?
Ja, wir wollen auf jeden Fall auch noch über das Thema künstliche Intelligenz sprechen. Das kommt auch immer wieder als Anfrage von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich habe immer so ein bisschen noch Zeit gebraucht, um mich dem Ganzen so ein bisschen zu widmen und so ein bisschen mitzukriegen, was da so los ist. Inzwischen fühle ich mich aber soweit. Also das machen wir sicher als nächstes. Ja?
Es ist natürlich ein sehr breites Thema, das bei diesem Thema KI. Ich glaube, wir werden das gar nicht alles in einer Folge abhandeln können, weil man kann es zum einen tatsächlich sehr pragmatisch sehen und zum Beispiel sehen, ChatGPT ist in gewissen Bereichen und mit gewissen Grenzen ein guter Sparringspartner, wenn es um Plotideen oder solche Dinge geht, Rückmeldung zu kriegen. Dann haben wir aber plötzlich auch noch den ganzen Komplex urheberrechtliche Problematiken. Das heißt, damit diese KIs sein können, wurden sie ja gefüttert mit auch urheberrechtlich geschützten Texten. Also es ist ja mittlerweile bekannt, dass ein Riesenblock an raubkopierten E-Books in die meisten KIs auch mit eingefüttert wurden. Das heißt, es gibt so viele Fragestellungen und das macht das Thema, wenn ich so ganz sage, auch schwierig, dass manche Leute wahnsinnig begeistert davon sind, Chancen, und auf der anderen Seite sagen die dann, ja, aber, und alle haben irgendwie recht. Und das muss man auch irgendwie austarieren, bis hin zu, dass es wirklich helfen kann, aber auch nicht muss.
Weißt du, was ich glaube, Wolfgang? Ich glaube, in dieser Folge tauschen wir unsere Rollen. Da werde ich zur Kritikerin. Das mag ich jetzt schon so voraussehen, dass ich da wahrscheinlich kritischer bin als du. Kannst du dich schon mal drauf einstellen?
Ja, machen wir vielleicht so. Denn ich finde es faszinierend, natürlich auch, was da funktioniert, auch manchmal, wo die Grenzen sind. Und eines kann ich auch schon mal sagen, die KIs können an vielen Stellen im Schreibprozess durchaus unterstützen. Aber was sie am wenigsten aktuell noch können, ist wirklich gute Texte schreiben.
Jawohl.
Die sind mit Phrasen durchsetzt, die sind abgegriffen. Jede Lektorin, jeder Lektor würde das rausstreichen und sagen, um Gottes Willen, also nicht nur, dass überhaupt Adjektive drin sind, aber dass sie auch noch die abgegriffensten Wendungen, da merkt man, finde ich, nach wie vor noch sehr schnell, die Originalität fehlt.
Aber das machen wir mal in einer eigenen Folge.
Aber
wir machen das in einer eigenen Folge.
Aber nehmen wir auf jeden Fall, haben wir...
Wird dann 2 Stunden lang sein
wahrscheinlich. Ja, oder wir machen manchmal ja auch Doppelfolgen. Vielleicht,
wir machen
vielleicht
manchmal auch extra lange Folgen.
Ich gehe einfach nochmal, weil ich ja, hier so
Wolfgang,
praktisch
sitze. Ja, Wolfgang, geh nochmal ins Getriebe hier.
Und hier war noch eine Frage.
Ja, also bei mir ist es so, dass ich an einem Fantasy-Roman schreibe schon eine Weile. Und mein Problem ist, dass beim Schreiben man ja besser wird. Und jetzt bin ich irgendwie sehr kritisch. Das heißt, ich überarbeite und überarbeite und bin in einer Endlosschleife gefangen. Habt ihr da einen Tipp, wann man sozusagen zum Schlusspunkt kommt und sagt, jetzt ist es dann gut genug? So.
Finde ich eine sehr gute Frage.
Tolle Frage.
Ungelogen ist das auch ein Punkt, wo ich immer denke, ich könnte keinen Roman schreiben, weil ich schon auf der Seite 10 schon wieder anfangen würde, die erste Seite zu
überarbeiten. Man kann es auch übertreiben, Wolfgang.
Ja.
Man kann es wirklich auch übertreiben. Also das ist tatsächlich was viele kennen. Ne? Wenn du, vor allem, wenn es vielleicht dein erstes Buch ist, man lernt so mit diesem Buch das Schreiben und die Technik und bestimmte Dinge und man ist fertig und denkt sich, was habe ich für einen Scheiß am Anfang geschrieben? Und das ist auch so. Kann ich euch wirklich Brief und Siegel geben. Da gibt es nur eins. Ihr müsst wieder an den Anfang und ihr müsst es wieder überarbeiten. Das muss ja irgendwie aus einem Guss sein. Und was man beim Schreiben, was man nicht vergessen darf, ist, dass es echt Arbeit ist und dass man nicht davor zurückscheuen sollte, Dinge zu streichen, wegzuschmeißen, zu überarbeiten, nochmal anzufangen. Das gehört zu diesem Prozess dazu. Aber um dich ein bisschen zu trösten. Es kommt dann schon so ein Moment, da fühlt man sich dann immer sicherer. Dann merkt man, okay, jetzt habe ich so irgendwie meine Line, meinen Stil gefunden. Und dann muss man tatsächlich einen Schlusspunkt setzen. Wohl wissend, eine Woche später, manchmal einen Tag später, würde ich es vielleicht schon wieder ganz anders machen. Aber anders heißt nicht unbedingt besser. Ja, und da muss man einfach in der Lage sein, weil das Ding muss ja irgendwann fertig werden. Ich kenne so Leute, ne, die schreiben und schreiben und schreiben und nie wird's fertig. Ich glaube, ich bin ganz gut im Unperfektsein. Ich kann dann einfach sagen, so, jetzt ist es aber gut, habe ich genug Arbeit reingesteckt, fertig, genug getan. Man hat ja noch ein Lektorat, die sprechen auch nochmal drüber. Und jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn jemand dieses Buch liest. Ist für dich wahrscheinlich was schwieriger, Wolfgang.
Ja, aber ich gucke ja auch immer, wo sind Parallelen, und wenn du das sagst, an den Anfang gehen, dann kenne ich das auch vom Sprechen, Texte einsprechen, weil ich ja auch als Sprecher unterwegs bin, also manchmal auch Texte einspreche, und da ist genauso, um in den Text dann auch reinzukommen, zu sprechen, das Tempo zu finden, braucht es das, und man kann da auch als Regel nehmen, fang an zu sprechen einfach mal, dann kommst du rein, aber sprech dann das erste Kapitel nochmal ein, wenn du durch bist, weil du das anders einsprechen wirst, weil du die ganze Geschichte dann plötzlich auch im Kopf hast, weil du in den Duktus der Figuren gekommen bist, sodass es für Sprecherinnen und Sprecher auch eine Empfehlung ist, das erste Kapitel dann nochmal einzusprechen, nachdem man alle durchgesprochen hat, weil man spricht es anders und besser. Und insofern beim Schreiben stelle ich mir
genau
vor,
genau das Gleiche. Ähnlich. Und schon Michael Ende hat ja gesagt, die Geschichten sind nie zu Ende und wir verändern uns und die Geschichten verändern uns. Also es wird immer auch so ein Prozess sein, ja. Also deswegen, dass diese Arbeit gehört dazu, dieses Vor und Zurück und auch diese Selbstzweifel gehören dazu. Davon kann, glaube ich, jeder Schriftsteller erzählen. Das ist ein Teil dieser Arbeit, ja. Gewöhn dich dran, weil das wird immer so bleiben. Du wirst das Buch abgegeben haben und du wirst immer das Gefühl haben, oh Scheiße, ich hätte es besser machen können. Ja, aber das ist so, das gehört sich so.
Aber würdest du sagen, Diana, man hat es dann vielleicht als Verlagsautorin, als Autor einfacher, weil da hat man ja irgendwann eine Deadline. Das heißt dann, da muss es im Lektorat sein, weil es schon geplant ist, der ganze Prozess, man ist ja dann nur da ein Rädchen, eventuell werden schon, der Vertrieb plant schon, die entsprechenden Vertreter auszustatten mit den Klappentexten und so weiter. Da muss es dann auf dem Punkt sein, während ich als Self-Publisher ja vielleicht nicht so diese Deadline habe, wenn ich sie mir nicht selbst setze.
Ja, muss man sich selber setzen. Und ich meine, es ist natürlich auch manchmal ein ungutes Gefühl, ne? Du bist ja oft mit dem Buch noch nicht fertig und kriegst aber schon die Vorschau vom Verlag und denkst dir, liebe Leute, wenn ihr wüsstet, auf welcher Seite ich gerade erst bin, aber hier sieht das Buch schon fertig aus, da stehen sogar schon die Seitenzahlen drin, verstehst du? Es kann einen auch ein ganz kleines bisschen unter Druck setzen, aber auch das gehört dazu.
Da hinten, oh, und da auch.
Da hinten ist eine Frage.
Also da und da, ich fange mal hier drüben an und dann komme ich da rüber.
Ich hab mir heute gedacht, der Wolfgang macht das mit dem Publikum. Ich bleibe einfach heute sitzen, Wolfgang, weil ich es so schön finde hier. Ich lächle den Leuten ins Gesicht.
Könnt ihr was zum Thema Dialoge sagen? Zum Thema Dialoge.
Eine Frage?
Dass ihr selber da irgendwas, ich bin so unsicher bei dem Dialoge schreiben. Was gehört alles dazu, worauf muss man achten?
Dialoge,
ein großes Thema. Ja, also die Schwierigkeit bei Dialogen in Büchern ist ja, sie klingen natürlich, sie sollen natürlich klingen, ja, sie gehören zu den Figuren, zu den Rollen der Figuren, aber sie sind nicht natürlich, denn wenn man normalerweise spricht, wiederholen wir uns ständig, wir sagen, wir sprechen uns ins Wort, alles Mögliche machen wir, und in den geschriebenen Dialogen ist es nicht so. Es klingt natürlich, aber es ist nicht natürlich. Und der wichtigste Tipp ist, glaube ich, es muss zur Rolle der Figur passen. Also die hat einen Charakter, die hat einen Hintergrund, die hat irgendwas erlebt und die hat auch eine eigene Art zu sprechen, so wie ich das auch habe und der Wolfgang auch. Und am besten liest du dir das immer wieder laut vor, damit du merkst, klingt das natürlich, klingt das so, als würde die das in der Situation so sagen. Betont sie Dinge, die selbstverständlich sind, also dieser typische Infodump, den sollte man dann besser weglassen. Also laut vorlesen hilft immer bei den Dialogen. Ja, und noch was, was ich ganz gut finde, meistens sagt eine Figur nie mehr als 3 Sätze, bevor die andere antwortet. Also kann schon mal sein, ne? Wenn jemand irgendwie einen Vortrag hält, ist es anders. Aber daran kann man sich so ein bisschen orientieren, dann klingt es relativ natürlich.
Und es gibt natürlich einen zweiten Punkt, dass kein Dialog des Dialogs wegen da sein sollte, sondern jeder Dialog auch einen Subtext haben sollte. Das heißt, wenn sich die Leute unterhalten, dann sollten sie sich nicht über das, was vordergründig da ist, unterhalten, sondern dann sollte der Dialog auch eine Rolle erfüllen. Er sollte zeigen, wie stehen die Figuren zueinander. Er sollte, vielleicht reden die zum Beispiel ganz freundlich miteinander, aber man merkt im Hintergrund, da ist eine Aggressivität da, die können sich eigentlich nicht leiden, aber aus irgendeinem Grund reden sie freundlich miteinander. Also dieser sogenannte Subtext macht Dialoge spannend, weil sonst sind Dialoge so, wie geht's, ja gut, was hast du gestern gemacht, auch nicht viel, hast du was gegessen, ja, es gab Milchreis und ja, super, toll, dann plätschert es vor sich hin und so könnte man wahrscheinlich seitenlang einen Dialog schreiben und das wäre bohrend langweilig. Aber wenn da drunter noch irgendein Subtext ist, wenn man merkt, die reden zwar vordergründig da, aber eigentlich geht es denen um ganz was anderes oder wir warten drauf, dass jetzt der Dialog plötzlich bricht und das eigentliche Thema zum Vorschein kommt. Also es sollte immer noch bei Dialogen etwas da sein, kein Dialog ohne Subtext.
Ja, wir haben auch eine schöne Folge drüber gemacht in unserem Podcast über Dialoge und ich finde, der absolute Könner, von dem man wirklich viel, viel lernen kann, ist Loriot gewesen. Loriot hat ja dieses zwischen den Zeilen sprechen und da diesen Subtext zu verstecken, ne, wenn der da anfängt mit seinen Dialogen, oft besteht es ja nur aus Dialogen, dann verstehst du genau, was gemeint ist. Da kann man viel lernen, finde ich. Ja? Okay. Wir hatten noch irgendwo eine Frage. Ich
da
weiß
hinten
nicht mehr,
war noch jemand, genau.
Ah, sehr schön.
Ich eile wieder. Ja,
Wolfgang rennt wieder durchs Publikum.
Hallo. Wenn ich ein Exposé schreibe, muss ich ja auch ein Zielpublikum ansprechen. Mache ich das in zwei Wörtern oder kann ich da einen längeren Satz schreiben? Weil man hat ja eine Idee, wer das lesen soll.
Oh, das ist auch eine spannende Frage. Ich habe immer nur zwei Wörter. Aber ich weiß nicht, weißt du, das ist immer so schwer, über Dinge zu reden. Ich kenne deinen Text nicht, ne? Wie gut man das irgendwie einsortieren kann. Nicht so gut wahrscheinlich, ne? Dann willst du das erklären, oder? Ja, das ist immer so eine Sache, wenn man was erklären muss.
Das weißt du denn, für wen du schreibst? Das ist natürlich schon mal die Frage. Und natürlich sollte das Zielpublikum nicht so allgemein sein. Das ist ja was, was ich immer bei vielen Autoren höre. Für wen schreibst du denn? Und dann kommt zurück, oh, das, eigentlich können das alle lesen.
All age.
So universell, das ist sowohl das, weil das behandelt ja die Problematiken dieser Welt und das ist sowohl für Kinder wichtig als auch für, ja, dann ist es aber für niemanden wichtig und dann hat es keine wirkliche Ausrichtung. Das heißt, schon klarer und präziser sein. Auch nicht schreiben einen Roman für Frauen ab 40 oder so, weil damit deckst du wahrscheinlich,
ja, ich wäre auch dabei.
60% aller Leserinnen ab, mal jetzt davon ab, von, dass es New Adult, die anderen. Also das ist zu unspezifisch. Also klarer das Genre natürlich auch benennen, das macht's, natürlich sollte ja auch schon mal so eine gewisse Ausrichtung sein. Und auf der anderen Seite kann es natürlich helfen, Vergleichsbücher und Autorinnen anzugeben. Also mein Text ist für Leserinnen von die XY mögen. Da ist es natürlich immer wichtig, ein gutes und passendes Vergleichsbuch zu finden. Also nicht zu sagen, ich habe eine Horrorgeschichte in der Art von Stephen King. Das wäre wirklich zu hoch gegriffen. Da würde jeder sagen, sorry, aber du bist nicht Stephen King, du wirst keine. Und eben. Und auf der anderen Seite aber nicht, das ist eine Story im Sinne von Stephen Duchansky. Wer von euch kennt den Autor? Keiner, habe ich mir gerade ausgedacht. Also dann bringt das natürlich auch nichts. Also es sollte jemand dann eher von der zweiten Ebene oder so sein, den man aber kennt, zumindest in Verlags, also den natürlich die Lektorinnen und Lektoren, die an dieses Genre, für das du schreibst, auch kennen. Das hilft auch bei der Einstufung und bei der Ermittlung in etwa der Zielgruppe. Mittlerweile sehe ich das sogar, ich war der Goldmann Verlag, hier hängen irgendwie Plakate am Bahnhof. Achtet mal drauf, da steht mittlerweile schon auf dem Plakat drauf, für Leserinnen von, das heißt, selbst die Verlage bewerben schon ihre Titel, wenn du das magst, magst du das. Naja, das macht Amazon.
Machen die auch in den Vorschauen oft.
Ja. Hilft das? Gut.
Gut. Da hinten ist noch eine Frage.
Da hinten ist eine Frage. Ihr scheucht mich weiter.
Ja, das finde ich aber gar nicht so schlecht, Wolfgang. Cool, ich kann mich jetzt mal rächen an deinen langen Sätzen, die du bei mir sprichst.
Weil die Akustik dann auch mal anders ist, wenn ich hier hinten bin.
Ich habe eine Frage zum Thema Motivation. Wenn irgendwas jetzt nicht so flutscht oder Druck dazu kommt, vorhin war ja auch schon, der Verlag macht Druck oder sonstiges oder es kommt im Privaten noch irgendwas dazu. Ich habe mir eine eigene Deadline gesetzt. Wie komme ich da sozusagen wieder in diesen Schreibfluss rein oder in so einen Flow, ich nenne es mal?
Also ich kann dir sagen, was ich mache. Ja? Ich lege dann das große Projekt manchmal zur Seite und schreibe irgendwas. Also ich habe immer irgendeinen Blog dabei und dann schreibe ich halt über das, was ich sehe oder was mich gerade aufregt. Oder ich schreibe eine kleine Szene, aber völlig ohne Druck, also völlig ohne, dass ich an irgendein Projekt denke. Einfach nur aus Spaß am Schreiben. Das haben wir ja alle, sonst würden wir nicht schreiben. Ja? Aber wir machen manchmal, hat man das Gefühl, es muss immer alles perfekt sein und fertig werden und so. Und dann vergisst man manchmal, wie schön es eigentlich ist. Und du kannst dir eine Postkarte nehmen als Grundlage, du kannst eine Headline nehmen als Grundlage, du kannst irgendeinen politischen Quatsch nehmen, der irgendwo steht. Man kann über alles schreiben, über den Nagel an der Wand. Ja? Und ich erlebe das in meinen Schreibkursen immer. Du gibst irgendwas, es ist fast egal was, und die Leute auch in diesem Gruppenzwang, die fangen an zu schreiben, ja, und die denken nicht so viel drüber nach. Und dieses Loslassen, das kann man auch ein bisschen lernen, ne? So ein bisschen die Muse rufen. Tu es einfach und lass vielleicht das große Projekt so ein bisschen zur Seite und denk wieder an die schönen Dinge beim Schreiben. Das ist das, was ich mache in solchen Momenten.
Vielleicht kann es auch der Ort sein, einfach mal den zu wechseln, mal in ein Café zu gehen oder nicht ins Café zu gehen, je nachdem, was du isst. Auch das kann vielleicht manchmal helfen, abzulenken, anderes zu hören, anderes aufzunehmen. Und es ist ja gewisserweise, eigentlich ist ja bei den meisten eher umgekehrt, dass sie sagen, ich kann nicht nur schreiben, wenn ich den Druck habe. Und du sagst wiederum, wie kriege ich aber wiederum die Entspannung raus, wenn der Druck da ist. Also es gibt witzigerweise auch beide Seiten. Ne?
Ja, und wir haben tatsächlich auch eine Folge darüber gemacht, eine Motivationsfolge. Und da kam tatsächlich als Rückmeldung von jemandem, der sagte, ihr habt es jetzt geschafft, dass ich sofort angefangen habe zu schreiben. Ich hatte eine Blockade und jetzt geht's wieder. Manchmal ist es vielleicht auch der Austausch mit anderen oder einen Podcast hören, ein Buch lesen. Und dann funktioniert es wieder. Wir machen uns einfach zu verrückt. So sind wir.
So, wir haben noch 2-3 Minuten. Es wäre durchaus Zeit noch für eine Frage. Da hinten ist
das
noch eine.
Das war jetzt ganz schnell. Wisst ihr, dass wir morgen wiederkommen? Also weil wir heute gar nicht alles schaffen, kommen wir morgen und übermorgen wieder. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Und ihr könnt wirklich alle Fragen stellen.
Ihr könnt auch alle wiederkommen und noch jemanden mitbringen.
Ja.
Aber mittlerweile wäre es dann wahrscheinlich schon zu voll, weil jetzt ist gut gefüllt. Aber jetzt ist hier die Frage.
Hallo, mein Schreiben kostet immer mehr Zeit und ich würde gerne vom Excel und von Word allmählich auf dem Autorenschreibprogramm wechseln. Habt ihr da irgendeinen Tipp für mich?
Ja, sollen wir jetzt Werbung machen, Wolfgang?
Ja, gut, ich selber könnte sagen, es gibt natürlich das Programm Papyrus Autor.
Also, wer kennt das? Papyrus Autor ist bestimmt auch hier auf der Messe,
auch schon, ne? Einige. Nee, die sind nicht auf der Messe. Ich muss auch sagen, so Disclaimer, ich habe für die ja auch Videos gemacht, um das Programm zu erklären und gebe auch Webinare dazu. Aber das ist eines der Programme, das sich darauf spezialisiert hat, etwas, was Word nicht kann, tatsächlich zum Beispiel eine Figurendatenbank zu pflegen, eine Stilanalyse mitbringt, die weit über das hinausgeht, was eine Rechtschreibprüfung macht. Du kannst eine Zeitplanung machen. Wichtig dazu ist immer sozusagen, weil ich kenne das bei den Programmen, dass die Leute sagen, Gottes Willen, brauche ich gar nicht alles, will ich gar nicht alles. Man muss nicht alles nutzen, aber es sind diese Werkzeuge da, um sie zu nutzen. Also Papyrus Autor kann eine Software sein.
Scrivener ist eine andere.
Dann gibt es Scrivener als spezielle Software für Autorinnen und Autoren, die es auch auf Deutsch gibt, aber die vom US-amerikanischen Markt kommt. Auch helfen diese Programme zum Beispiel auch immer beim Umsortieren von der Struktur des Textes, wenn man da noch irgendwie Dinge ändert, den Plot entwirft.
Aber schreiben musst du selbst. Also das können die Autorenprogramme leider auch nicht.
Aber abgesehen davon, ja, finde ich tatsächlich auch immer, klar, wenn man merkt, irgendwie so eine Excel-Liste wächst mir über den Kopf oder das leistet nicht mehr das. Das Problem ist tatsächlich, Beispiel diese Figurendatenbank. Es ist immer leicht gesagt, bei so einer Software, die hat eine Figurendatenbank, da kannst du alle Eigenschaften der Figuren hinterlegen und kannst jederzeit nachschauen, ach, wie war nochmal die Augenfarbe, weil ich muss jetzt nochmal die Augenfarbe, sie schaut ihm in die Augen, in seine, oh, was hat er nochmal für eine Augenfarbe? Und da wäre es natürlich peinlich, wenn die sich verändert. Leserinnen und Leser merken es sofort. Aber das Problem ist nur, wenn du jetzt diese Figurendatenbank aufrufst und da steht im Feld Augenfarbe nichts drin, weil du es einfach hast schleifen lassen. Also diese ganzen Daten, die ihr eventuell braucht, sind nur so gut, wie ihr sie auch beim Schreiben pflegt. Das heißt, ich sage das auch mal, wenn du eine Nebenfigur hast und sagst, naja, für die Nebenfigur mache ich keinen Eintrag in der Figurendatenbank, die ist auch völlig unwichtig, brauche ich nicht wieder. Und im weiteren Schreibprozess merkst du, ah nee, die könnte doch einen wichtigen aber wie war jetzt normal? Und dann musst du selber gucken und deswegen muss man konsequent sowas pflegen in diesen Tools. Das heißt, die Tools sind nur so gut, wie man sie auch nutzen kann und nutzen will.
Wolfgang, wir haben leider heute hier keine Stunde.
Ja, leider.
Wir haben leider keinen Podcast.
Wir sind am Ende.
Wir haben nur eine halbe Stunde.
Wenn ihr den Podcast hört, sind wir nicht am Ende, weil wir schneiden natürlich die morgige Folge jetzt gleich hinein.
Kann man sich schon vorstellen.
Für heute sagen wir hier vom zweiten Messetag vielen Dank, dass ihr da wart.
Und wir sagen wie immer Ciao eigentlich, gell?
Genau. Bis morgen vielleicht.
Bis morgen
vielleicht. Danke, dass ihr da wart. Danke. Ciao.
Ciao.
Vielen, vielen Dank.
Wahnsinn, was für ein Applaus, Wolfgang.
Wieder ungeprobt. Wir sind, wenn ihr das jetzt hört im Podcast, am zweiten Tag der Messe. Und für alle die, die jetzt da sitzen, schön, dass ihr wieder da seid bei unserem Live-Podcast hier von der Leipziger Buchmesse. Danke fürs Kommen, fürs Dasein und jetzt hoffentlich gleich fürs Fragen stellen.
Genau. Und traut euch wirklich, alle eure Fragen hier loszuwerden. Und wir werden uns bemühen, sehr gute Antworten zu geben. Wer möchte anfangen? Ja, hier vorne. Den kenne ich sogar. Das ist nämlich der Dirk. Der Dirk kennt uns schon. Und der fragt jetzt was.
Der Dirk ist engagiert, weil das ist ja auch immer... Das können wir eigentlich schon mal behandeln. Wie bricht man das Eis bei einer Lesung, bis die erste Frage kommt?
Ja, notfalls muss man selber so lange reden, bis irgendjemand sich traut, Wolfgang.
Genau, also das ist der Klassiker. Wenn ihr eine Lesung macht und ihr wollt eine Fragerunde am Schluss haben, ganz ernst gemeint, stellt euch darauf ein, dass sich niemand meldet. Kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr Lesungen besucht, wer hat eine Frage?
Keiner meldet sich.
Und das müsst ihr einplanen. Wenn ihr jetzt so peinliche Stille aufkommen lasst und, ach so, keine Frage, ja, dann, was machen wir jetzt, okay. Also plant das auch ein. Das heißt, wenn ihr sagt, es kommt keine Frage, dann habt im Zweifelsfall schon mal Fragen vorbereitet. Wie so ein Fernsehkoch, ich habe da schon mal was
Aber
vorbereitet.
Aber Wolfgang, das habe ich vorbereitet.
Du hast Dirk vorbereitet.
Ich habe Dirk und ich habe auch diesen Zettel vorbereitet. Geh du jetzt mal zu Dirk
genau.
Und frag ihn mal, was er fragen will.
Also keine Angst.
Mach dich bereit.
Keine Angst, wie immer, wenn wir gehen mit dem Mikro hin, weil das wird ja eben mitgeschnitten. Deswegen muss man natürlich auch die Frage hören. Ihr müsst aber, wie gesagt, nicht euren Namen nennen oder sonst wie, nur die Frage. Dirk, deinen Namen kenne ich, deine Frage.
Ich möchte einen New Adult Roman schreiben, als Mann. Wie gehe ich bei Agenturen und Verlagen vor, damit die nicht direkt sagen, der kann das eh nicht? Gehe ich mit einem Pseudonym zu der Agentur oder sage ich das unter meinem richtigen Namen?
Naja, wenn du zur Agentur gehst, dann wissen die ja sofort, dass du keine junge Frau bist, Dirk. Das ist schon mal problematisch. Aber jetzt mal im Ernst. Der Dirk kommt übrigens immer mit so Frauenfragen, ne? Hat er letztes Jahr auch schon gemacht. Nur mal das am Rande, ja. Der Dirk, der kommt immer und will irgendwie eine Frau sein. Ja, aber ein Pseudonym ist dann vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Weil, ja, das Lügen gehört
zum Geschäft. Er lügt sie an, meint er dann, ja. Ja, aber Pseudonyme, da haben wir auch eine Folge zu gemacht. Ja, Pseudonyme sind ja eine gewisse akzeptierte Lüge in der Verlags- und Buchbranche. Also, dass Leute Pseudonyme wählen an sich, wird ja durchaus akzeptiert. Damit müssen wir anfangen. Aber die Frage ist jetzt, wird man es überhaupt schaffen, wenn ich es mal so verallgemeinere? Interessante Frage, wird man es schaffen, als Mann erfolgreich einen New Adult
also
oder New
gesagt,
Adult, ich weiß gar nicht, manche sagen immer New Adult oder New Adult Roman zu schreiben.
Also ich glaube, dass vielleicht vom Verlag dann auch der Vorschlag käme, wir machen das unter einem Pseudonym. Aber letztendlich zählt ja für Verlage eins und auch für Leser, sie wollen ein gutes Buch. Und wenn das gut geschrieben ist und du bist ein Mann und kannst das einfach, ich meine, das gibt es ja ganz oft in der Literatur, ne? Und das ist einfach ein toller Stoff und eine tolle Geschichte, dann werden sie das nehmen und dann werden sie vielleicht sagen, Dirk, wir machen aus dir eine Wilhelmine oder sowas, ja? Aber vielleicht auch gerade nicht. Vielleicht ist auch gerade das Marketing, dass sie sagen, hey, wir haben hier einen coolen Typen und der kann toll für Frauen in dem Alter schreiben und das kann ja auch ein Marketinginstrument sein. Oder, Wolfgang?
Ich denke jetzt echt drüber nach, weil natürlich das New Adult Genre, ganz klar für die, die es nicht wissen, das sind definitiv überwiegend Liebesgeschichten in unterschiedlichsten Variationen und Zielpublikum ist eindeutig und man kann fast sagen zu 100% ein jüngeres weibliches Lesepublikum. Und vor allen Dingen ist es auch ein Genre, was sehr TikTok-getrieben ist. Das heißt, die Bücher werden auf TikTok empfohlen, entweder von begeisterten Leserinnen oder aber auch von den Autorinnen, die dort sind. Es gibt auch Autorinnen im Self-Publishing-Bereich, die sagen, gerade via TikTok kann ich als New Adult-Roman-Autorin meinen eigenen Roman posten. Und ohne dieses Medium TikTok hätte ich nicht den Erfolg, den ich habe. Der Punkt fällt natürlich weg, wenn du als Mann sagst, ich bin es. Auf der anderen Seite ist die Frage, würde ein Verlag wie Lux, der zu Basta Libbe gehört und der, ich würde mal sagen, die Leute bei Lux hören das sicherlich jetzt wahnsinnig gern, aber der steht wie kein anderer eigentlich für dieses Genre. Ist Wahnsinn, wenn man sich das in der Halle 4, glaube ich, ist es anschaut, wie viele Leute da anstehen und so weiter. Und das ist das Zielpublikum, das da ansteht. Eben jüngeres weibliches Lesepublikum. Würde der einen Roman veröffentlichen, vielleicht das erst nochmal ein bisschen geheim halten, wer ist hinter diesem weiblichen Pseudonym? Und es wäre ein guter Titel, könnte das vielleicht funktionieren, aber nur, denke ich, in diesem Verlag. Es würde definitiv nicht funktionieren, wenn du es als Self-Publishing machst, weil du könntest dein Gesicht nicht hinhalten, es würde dir keiner abnehmen. Mir nimmt das ja schon keiner ab, wenn ich sage, ich lese natürlich aus beruflichen Gründen teilweise diese Romane. Also gestern war hier Jane S. Wanda, das war Dark Romance, die war peinlich berührt, dass ich gesagt habe, ich habe ihren Roman gelesen. Also ja, insofern wäre das echt eine interessante Frage. Ich glaube, bei so einem großen Verlag könnte es klappen. Und dann wäre die Frage, was passiert, wenn das veröffentlicht wird? Nach dem Motto, der Erfolgsroman, der neue, der an einem College Eastbound, sonst wie spielt, Folge 1, ist von einem Mann.
Ja, aber solche Sachen gibt es schon auch. Ne? Vor allen Dingen in Zeiten, als Frauen noch nicht auftreten durften und dann Bücher unter Männernamen rausgekommen sind und sich im Nachhinein rausgestellt hat, dass das Frauen waren. Also mal gucken. Du musst es einfach ausprobieren, Dirk, würde ich sagen.
Wir gehen aber mal es zur wäre nächsten etwas, Frage. Was man natürlich mit offenen Karten insofern spielen muss, weil man auch die Kampagne abstimmt. Weil man sagt, wir machen das erstmal, wir machen das unter einem weiblichen Pseudonym. Und wir hatten aber dann das Problem, wo es wieder anwaltlich ein bisschen problematisch wird, was für eine Biografie schreibt man dir in den Klappentext? Und darf man eine Biografie erfinden? Und da hat uns Tobias Kiewit vom Bundesverband junger Autoren, der Rechtsanwalt ist, gesagt, man darf ein Pseudonym wählen, das ist akzeptiert und okay. Aber wenn es jetzt anfängt, dass ich mir auch eine fiktive Vita erfinde, da wird es interessanterweise auch markenrechtlich problematisch, weil du ja dann Wettbewerbs Wolfgang, und so weiter.
Okay. Dirk schon so macht,
Kopf abschneiden. Okay, ich bin
dann still. Dann hast du alles gesagt. Erstmal, wir haben ja eine ausführliche Folge auch zu dem Thema gemacht und wir wollen doch noch andere Fragen hören.
Ja,
also wer traut sich als nächstes da vorne? Also soll ich da mal hin oder gehst du?
Okay, du nochmal.
Ich gehe.
Premiere,
ich geh mal.
Also nicht, dass ich. So, Diana geht in die Publikumsreihen mit dem Mikrofon und stellt die Frage.
Hallo, mir geht es um die Frage nach dem, also die Suche nach dem Genre. Wenn man selber schreibt, muss man ja, wenn man sich bei einer Agentur zum Beispiel bewirbt, sagen, was für ein Genre man geschrieben hat. Wenn man aber hinterher in den Laden geht, würde meins bei Romane stehen. So, es ist also keine klassische Romanze, es ist kein Krimi und so weiter. Habt ihr irgendwie Tipps, wie man dann ein Genre findet, was sehr speziell ist? Zum Beispiel habe ich irgendwo gelesen, das Genre zeitgenössische Romantik. Kennen das alle oder ist das irgendwie wie ein Roman sozusagen bezeichnet wird? Also ich finde es sehr schwierig, ein sehr genaues Genre zu nennen, wenn hinterher der Roman im Romane-Bereich liegt.
So, gute Frage. Gute Frage, Wolfgang. Ich bin ja der Meinung, so ganz zu viele Gedanken soll man sich darüber gar nicht machen, ja, weil das ja auch die Verlage, vor allen Dingen, wenn du einen Verlag suchst, dann einordnen. Es gibt ja viele Untergenres, ja. Aber die Idee, in eine Buchhandlung zu gehen, um mal zu gucken, wo stehen solche Bücher, ist schon mal nicht schlecht. Aber ob man das jetzt so ganz kleinteilig definieren muss, dann im Exposé, weiß ich gar nicht. Was sagst du dazu, Wolfgang?
Man müsste tatsächlich erstmal rausfinden, ist es Genre oder nicht? Also denkst du nur, dass es das sei oder, das ist die Frage. Also, oder guck mal von außen, frage mal Leute, wo würdest du es einordnen? Weil ich weiß, es gibt auch Genreleserinnen, die bewegen sich in dem Bereich, die wissen gar nicht, dass es auch anderes außerhalb dessen gibt. Und natürlich gibt es das, was man vielleicht als zeitgenössische Literatur einordnen kann. Das sind diese ganzen Titel, die meistens auch in irgendwelchen Literaturpreisen irgendwie gewinnen oder die jetzt hier auch den Preis der Leipziger Buchmesse gewinnen, die man sicherlich nicht irgendwie so diesen klassischen Genres in allen Spielarten, wie eben das erwähnte New Adult oder sei es jetzt Krimi oder Cozy Crime oder irgendein Subgenre zuordnen würde. Und da gibt es in dem Sinne keinen Stempel, außer gesagt, das ist zeitgenössische Literatur. Viele verwechseln das mit, das ist das Anspruchsvolle, das ist das, was ein Intellekt und das Genre ist so das Leichte, was man so wegliest, so ein Liebesroman und dann habe ich ihn auch vergessen. Ich glaube, es gibt bei beiden Schrott und es gibt bei beiden gute Qualität, aber das würde ich erst nochmal wirklich gucken, ob du irgendwie jemanden findest, Profi oder eine Lektorin, die sich auskennt, ob das wirklich so der Fall ist, die vielleicht sogar nach der Lektüre eindeutig sagt, nee, das ist schon eindeutig Genre X. Weil, Diana, du sagst zwar, ein Verlag macht das, ja, aber umgekehrt wollen wiederum die Verlage natürlich, wenn du dich mit einem Exposé an einen Verlag wendest, in etwa wissen, weißt du, in welchem Genre du schreibst?
Ja, in etwa, natürlich, ja. Aber ob man da jetzt diese ganz kleinen, feinen Unterschiede kennen muss, das weiß ich nicht. Das kommt dann letztendlich, ja.
Also wir hatten es gestern und insofern, wenn in der Folge, müssen wir davor, aber das ist wirklich der Punkt, ja, das da nochmal rauszujustieren, ob man es wirklich festmachen kann. Und
schreib ein gutes
Schreibe
Buch.
Wie. Also an diesem Schreibe wie kann man es vielleicht auch besser festmachen. Erkennst du Vergleichstitel? Da hatten wir es gestern, ne? Das ist wie und welchem Genre sind die? Also das kann vielleicht auch mal auch eine Orientierung sein.
Ja, schreib ein gutes Buch, an dem sie nicht vorbeikommen und dann ist völlig egal, was du beim Genre reingeschrieben hast. Ja? Klar wollen sie es irgendwo einordnen, aber wenn sie sich verlieben, verlieben sie sich nicht in die Bezeichnung des Genres, sondern in dein Buch. Und das wünsche ich dir jetzt. Gut, wir machen weiter.
Weitere Fragen, da geht noch eine Hand hoch, sonst noch mal schon mal melden.
Gehst du wieder, Wolfgang? Etwa.
Jetzt gehe ich mal hier hin.
Wolfgang rennt durch
die Reihe. Hallo?
Durch die Menge.
Also mein Buch ist fast fertig und ich würde mal wissen, was ist eigentlich das Hauptargument für einen Verlag, also einen Verlag zu suchen, was ja manchmal wohl sehr schwierig ist, oder Self-Publishing. Ich habe schon einiges gesammelt, aber ich sammle weiter.
Ja, erstmal ist es ja toll, dass es diese beiden Möglichkeiten gibt, die ihr hier auch auf der Messe ganz eindeutig und schön erkennen könnt. Es gibt ja tolle Stände auch dazu. Ich habe mich für Verlage entschieden, weil ich immer froh bin, wenn sich auch andere mit darum kümmern. Man muss einfach sehr viel Zeit aufwenden, glaube ich, bis so ein Buch fertig ist. Vom Lektorat musst du dich ja selber darum kümmern und auch das Cover und diese ganzen Dinge. Und da war ich immer froh, dass ich Verlagsleute an meiner Seite habe. Und ich habe verschiedene Verlage, für die ich schreibe. Und ich persönlich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht. Wolfgang, machst du Self-Publishing?
Aber Seminare für Self-Publisher oder in diesem Bereich, was diese Fragestellung, aber der Hauptgrund oder die Hauptfrage, die über allem hängt, natürlich in Sachen Verlag, ist immer die, ist es ein Thema, was sich wirtschaftlich trägt, von dem man so viel Titel verkaufen kann, dass wirklich ein Verlag sagt, es lohnt sich, dass nicht nur die Autorin 10% vom Nettoverkaufspreis bekommt, sondern wo wir dann das Lektorat und alles bezahlen. Also da trägt es sich wirtschaftlich? Das ist die Hauptfrage, die du dir auch stellen musst. Gibt es genügend Leserinnen und Leser, die man sich aber auch ehrlich stellen muss, weil jeder sagt, natürlich, ja klar, die Welt wartet auf mein Buch, das wäre das falsche Denken. Also wirklich das kritisch zu hinterfragen und wenn man sieht, naja, es ist eine Nische, es wird sicherlich keine 500 Exemplare verkaufen, man darf sich ja nicht täuschen, selbst Newcomer-Autorin im Belletristikbereich, da hast du vielleicht 1000 verkaufte Exemplare schon ein erster Erfolg. Also nicht 10.000 oder sonst wie. Und dann musst du halt gucken, wenn das so nicht der Fall ist, dann vielleicht den Self-Publishing-Weg zu gehen, wobei man sich auch da nicht täuschen darf. Im Self-Publishing funktioniert. Also dann ist es verfügbar. Wenn das wichtig ist, ist es schon mal gut. Da kann man das machen über einen entsprechenden Dienstleister. Ob es dann wirklich eine große Zahl an Leserinnen und Lesern findet, außerhalb deines Bekanntenkreises, sage ich mal jetzt bewusst so, das ist natürlich eine andere Sache, weil da musst du natürlich auch selbst das Marketing in die Hand nehmen.
Ja, und was man einfach auch noch sagen muss, ist, es ist noch nicht so einfach, mit Self-Publishing-Büchern in die Buchhandlung zu kommen. Da ändert sich gerade ein bisschen was, ja. Also das ist in Bewegung. Vor allen Dingen, wenn du Buchhändler kennst zum Beispiel, kannst du da schon auch hingehen. Aber so die ganz große Welle an Buchhändlern wird ein Self-Publishing-Buch noch nicht nehmen. Aber das ändert sich gerade, ja. Also da sind ja auch Kooperationen mit Thalia und so, da bewegt sich sehr viel. Aber es ist immer noch ein Argument, dass man, ich hab dich schon gesehen, Dirk. Dirk hat mich hier schon wieder Kopf geschüttelt. Aber es ist noch schwer, es ist noch nicht so einfach, sagen wir es mal so.
Und man sollte sich da nicht eine Mara Wolf oder eben eine Janice Wonder als Vorbild nehmen, die tatsächlich als Self-Publisherinnen einen neuen Roman auf den Markt bringen und die schon Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Das wird natürlich dann wieder gerne medial genommen und hat, guckt mal, es kann gelingen,
ja,
dass Self-Publisherinnen sofort auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste landen und jeden Verlag ausstechen. Das kann passieren. Aber ja, man sollte sich immer an großen Vorbildern orientieren, aber auch ein bisschen immer auf dem Boden bleiben, ob das mit dem eigenen Text gelingt.
Ja, und es kommt jede Menge Arbeit auf einen zu, wenn man das selber macht. Das muss einem einfach bewusst sein. Das machen die erfolgreichen Self-Publisher auch vor. Da kann man das sehen, ne? Da gehört zu dem Schreiben noch eine ganze Menge andere Arbeit, die sie machen und die sie sehr, sehr gut machen. Und das trägt auch zum Erfolg bei, gar keine Frage.
Aber regional anzufangen ist gut. Wenn man die eigene Buchhändlerin ums Eck schon mal kennt und da reinkommt und sagt, jetzt habe ich auch einen Roman geschrieben und die duckt sich nicht gleich hinterm Tresen weg oder sonst wie, sondern sagt, ach, ist interessant, Frau, ja, was und wie, dann hat man schon mal einen ganz anderen Einstieg, als wenn man da nie gesehen war.
Ja, wobei ich ja die Anekdote kenne, ne? Wenn du mit den Buchhändlern redest und wenn da einer reinkommt und sagt, ich habe ein Buch geschrieben, dann wollen die eigentlich gleich immer weglaufen. Ne? Also das passiert, glaube ich, öfter, als man denkt. Und es sollte vielleicht jemand sein, wo man gelegentlich auch mal ein paar Bücher gekauft hat, die einen dann vielleicht doch auch ein bisschen kennt. Aber wir kommen zur nächsten Frage, würde ich sagen.
Fragen, meldet
hier vorne.
Euch, da vorne.
Ah, ich gehe wieder, Wolfgang.
Okay, gut. Diana geht wieder mit dem
Publikum. Ja, weil die Haare sind mir sympathisch. So, jetzt.
Wie wählt man Passagen für eine Lesung aus? Also wie geht man da vor?
Ui, toll. Das würde ich jetzt mal Wolfgang erstmal weiter.
Gute Frage, sehr gute Frage, die ich jetzt tatsächlich ganz gut beantworten kann, weil ich ja fremde Texte zumindest sehr oft lese. Bei einer Lesung würde ich wirklich zunächst mal sagen, fang am Anfang an. Weil ich bei Lesungen sehr häufig erlebe, dass Autoren, Autorinnen da sitzen und dann erklären die erstmal lang und breit, was sie denn jetzt lesen und worum es in den Roman geht und so weiter. Und dann lesen die genau das nochmal. Und das finde ich ist immer langweilig. Wobei sie fangen eigentlich, das ist mein Klassiker immer, sie fangen mit einer Entschuldigung an. Entschuldigung, meine Stimme ist nicht so, ich hab gerade das Wasser, ich war jetzt so lange unterwegs, ich bin gerade noch rechtzeitig. So, ich lese jetzt aus meinem Roman, da geht's um, also in der ersten Szene, die ich jetzt lese, da geht's um einen Mann, der ist sehr unglücklich und deswegen beschließt er, ja, dann lest doch endlich mal. Also, fang an zu lesen im Anfang. Sag, schönen guten Abend, super, dass ihr hier seid, freut mich, dass so viele Leute gekommen sind. Ich lese aus Roman XY und ich fange jetzt einfach mal an, den Anfang zu lesen. Und dann liest du den Anfang und dann hängen die hoffentlich alle an deinen Lippen. Und wenn du da jetzt schon sagst, ja, aber der Anfang ist, auf Seite 20 wird es erst gut, dann würde ich wiederum sagen, hast du schon beim Schreiben einen Fehler gemacht, dann hättest du die ersten 10 Seiten weglassen müssen. Also wenn der Anfang gut ist, dann ist er auch bei einer Lesung gut und dann solltest du den da auch lesen. Und dann, wenn ich das noch aus, dann darf Diana deine Erfahrung noch, aber dann hängt es halt jetzt, wenn du da, machst du noch einen Sprung. Also es gibt Autoren und Autorinnen, die können das, dass sie noch 2, 3 andere Passagen aus dem Buch lesen und die so gut verbinden mit einer Zwischenerzählung, die man natürlich vorbereitet haben muss, ohne allzu viel zu spoilern und das muss man sich auch mal wieder deutlich machen, warum macht man eine Lesung? Weil man Spaß hat, weil man Geld damit verdient, vielleicht mehr als mit den Büchern, weil man aber die Bücher auch verkaufen möchte im Anschluss, das heißt, immer am Schluss natürlich offen lassen, natürlich den Cliffhanger lassen, damit die Leute am Schluss auch zum Büchertisch laufen. So, das war meine etwas längere Antwort.
Ja, Diana. Aber das deckt sich mit dem, was ich auch sagen würde. Ich würde auch immer den Anfang mitlesen. Ich mache das so, ich mache einen Sprung, ja, also eigentlich bei all meinen Lesungen und suche mir dann Stellen aus, auch ein bisschen zielgerichtet auf das Publikum. Wenn ich weiß, das ist eine Schullesung, Kinder lachen gern, dann suche ich mir vielleicht eine lustige Passage raus. Also das, wo man selber auch ganz begeistert ist, wo man andere mitreißen kann und wo man sich selber übrigens auch wohlfühlt. Ja? Ihr solltet jetzt nicht die Stellen nehmen, die euch vielleicht peinlich sind, also hocherotische Szenen, ja? Dass die Leute den Eindruck haben, das ist irgend so ein, ne? Weiß ich nicht, Buch, die Stellen gibt es ja manchmal in Büchern, aber das ist vielleicht dann nicht die richtige Stelle, die man aus. Also ihr sollt euch wohlfühlen und diese Begeisterung von euch für euren Text, die muss auf euer Publikum überspringen. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, nicht zu lange. Also lieber aufhören, wenn es am schönsten ist, wie in vielen Dingen im Leben. Lieber aufhören, wenn es am schönsten ist und dann noch ein bisschen ins Gespräch kommen mit den Gästen. Dann finde ich, macht es am meisten Spaß und dann verkauft man auch die meisten Bücher. Man kann nämlich auch was totlesen. Wenn du dann da sitzt und denkst, ja, okay, ist jetzt gut, ja, Stunde ist um, anderthalb und das hört nicht auf, dann ist es vielleicht auch zu viel.
Hatte ich, glaube ich, auch mal. Du sitzt in der Lesung und denkst, oh Gott sei Dank, endlich am Ende. Und dann sagt die Autorin, soll ich noch etwas lesen? Und ja? Alle anderen sagen, ja, bitte. Und denkst, oh nein. Gibt's auch, okay. Weitere Fragen.
Ja, jetzt kommen die Fragen. Jetzt geht's los. Jetzt geh du wieder.
Oh, jetzt Wolfgang. haben wir nur noch 6 Minuten.
Aber wir sind übrigens morgen um 3 nochmal da.
Dann schreiben wir auch die Fragen vielleicht noch auf und wir beantworten sie morgen vorab.
Oder er schickt sie uns an den Podcast. Das geht auch.
Jetzt waren 3.
Ich glaube, hier vorne war am ersten.
Ja, okay.
Glaube ich.
Okay, dann reichen wir so durch. Ja?
Hallo, ich wollte nur fragen, ich habe ganz viele Buchideen, ich weiß aber nicht, wie ich anfange zu schreiben. Also ich habe ganz oft schon angefangen und dann nach 12 Seiten verläuft sich das und ich kann es nicht strukturieren. Ich weiß nicht, wie ich da rangehen soll.
Ach, da könnte ich jetzt 3 Stunden drüber reden. Das ist der falsche Zeitpunkt für diese Frage. Aber der ultimative Tipp, glaube ich, ist die Figur. Die Figur ist der Motor deiner Geschichte und kümmere dich um die Figur, die ja auch am Anfang steht in ihrer Alltagswelt normalerweise, die die Geschichte antreibt und dann verwurstelst du dich nicht so. Ansonsten verweise ich auch hier auf unsere Folge Der Anfang. Ja, wir haben ja schon viel gesprochen, Wolfgang.
Es war die erste Folge.
Es war die erste Folge, ja. Und hör da mal rein. Tatsächlich ist es total wichtig und mein Hauptargument ist immer, kümmert euch um die Figuren.
Wir ist das in dieser Knappheit beantwortet? Wahrscheinlich noch nicht.
Nee, alle das haben wir nicht aber beantwortet, aber es wäre auch trotzdem komisch.
Trotzdem, jetzt gehe ich nochmal hier hinter.
Wolfgang rennt nochmal. Er Zeit rennt nochmal ins Publikum.
Jetzt kommt er mir schon entgegen.
Meine Frage wäre, was darf man als Autor oder Autorin, also im Sinne von kultureller Aneignung, wenn ich an sowas denke, also dürfte ich jetzt als weiße Deutsche sagen, ich habe eine Hauptcharaktere und die ist Latina und kommt aus einer komplett anderen Kultur als ich, einfach weil ich mich super dafür interessiere und gerne darüber schreiben würde.
Boah, schon wieder so eine fette Frage. Hättet ihr die nicht am Anfang stellen können? Darüber können wir den restlichen Tag hier reden. Ach, also ganz schwer zu beantworten.
Schwer zu beantworten und klar, könntest du gewisse Antworten. Natürlich darf man das, das darf man ja wohl noch sagen, ist ja Literatur, da darf ich doch erfinden, was ich möchte. Aber kann aber auch jemand sagen, nee, ist vielleicht nicht so cool, weil du schreibst über Dinge, die du vielleicht wirklich nicht kennst, du machst vielleicht sogar Fehler. Und es gab ja auch Fälle und du könntest, und auch daran musst du denken, einen großen Shitstorm ernten, wenn es heißt, was maßt du dir an als weiße Frau über diesen, also dazwischen bewegen wir uns. Und ich glaube, es ist ganz schwierig, da wirklich die Antwort zu geben, weil man natürlich auch trotz alles, man darf das trotzdem in einem gesellschaftlichen Kontext schreibt und lebt. Und insofern wäre ich vorsichtig.
Wolfgangs Lieblingswort im Podcast ist Vorsicht. Wolfgang ist der Vorsicht-Wolfgang. Also wenn du sowas angehst, dann würde ich mir wahrscheinlich Menschen an die Seite holen, die da auch wirklich mitreden können. Ja, das ist ja manchmal, ne, dass wir sowas einfach miteinander machen mit den Menschen, die das erleben und man das vielleicht als gemeinsames Projekt macht. Ne? Vielleicht kann die eine einfach gut schreiben und die andere hat das in ihrer Lebenswelt und vielleicht ist das manchmal die Lösung, dass wir mehr aufeinander zugehen, statt sagen, ich kann das besser als du, sondern einfach dahin gehen, wo die Dinge eben auch passieren. Das wäre jetzt meine Art und Weise wahrscheinlich, mit sowas umzugehen.
Und dennoch kann man anfangen, das mal zu schreiben und vielleicht Leuten aus diesem Kulturkreis mal vorlegen, gucken, wie seht ihr das, ist es okay? Ich denke, man muss eine gewisse Sensibilität vorlegen, das ist auch gut. Ich finde auch gut so, dass sich da Dinge verändert haben. Auf der anderen Seite, klar, gibt es auch die Freiheit, natürlich kannst du über alles Mögliche schreiben. Also ich hatte ja heute hier Klaus-Peter Wolf, der über Ostfriesland schreibt, obwohl er aus dem Ruhrgebiet kommt.
Hey, und es gibt Menschen, die schreiben Krimis, obwohl sie noch nie einen umgebracht haben. Na, also auch das ist ja... Kann man auch drüber nachdenken.
Liebesromane, obwohl sie noch nie verliebt waren.
Ja, genau. Umberto Eco soll ja gesagt haben, er wollte schon immer mal einen Mönch umbringen. Ja, also da geht viel, aber vielleicht muss man einfach sensibel daran gehen. Ich glaube, das ist einfach das Thema unserer Zeit.
So, jetzt sind wir, 2 Minuten haben wir noch. Eine ganz kurze Frage, die sich mit Ja oder Nein beantworten lässt. Aber ich renne mal schnell noch dahinter.
Wolfgang, läuft noch einmal. Aber wir haben es gleich.
Wie kriege ich ein Exposé kurz und knackig?
Ja.
Haha, in 2 Minuten. Diana.
Ich würde sagen, ja. Kürzen. Schreib's lang und dann kürze. Also schreib's lang und dann kürzt du alles raus, was überflüssig ist.
An der Stelle können wir, oder müssen wir tatsächlich, wir haben eine Folge dazu gemacht, also auf schreibzeug-podcast.de gibt es ja alle Folgen und überall, wo es Podcasts gibt. Und an der Fern ist jetzt mangels Zeit die Antwort, da nochmal reinhören und da gucken, wir haben eine Folge zum Thema Exposé und Pitch, genauso wichtig, gemacht und sind dem nachgegangen.
Genau, und wir gehen jetzt gleich nach eben an und signieren auch noch ein bisschen und da können wir vielleicht die ein oder andere kurze Frage auch noch beantworten. Wir machen jetzt hier Schluss, weil wir wollen pünktlich aufhören und wir sagen vielen Dank, dass ihr alle da wart. Meine Güte, Wolfgang, volle Besetzung hier am Stand in Halle 5.
Es ist das 3. Mal, dass wir den Podcast live aufnehmen vor Publikum. Schön, dass ihr alle da seid. Und es ist, wenn er das hört, der dritte Teil einer einzigen Folge. Aber wir sind jetzt hier am Sonntag auf der Leipziger Buchmesse in der Halle 5 und man darf uns wieder Fragen stellen, Diana.
Genau, also wir mögen ja die Interaktion, das heißt, wir wollen eure Fragen beantworten zum Schreiben. Gibt es denn hier Autorinnen und Autoren, die schreiben? Erstmal hier. Ja.
Also sehr in schön. Etwa für die, die es hören, ja so bei 50% der Hände gehen hoch. Wer da hinten steht, kommt ruhig noch her, hier vorne.
Setzt euch hin.
Nach dem anstrengenden Messetag, es ist ja so letzter Messetag und gegen Ende hin, setzt euch, hört zu, stellt jetzt eure Fragen.
Jetzt gehen Sie weg, Wolfgang.
Und
hättest du nicht sagen sollen.
Also, wir steigen ein, würde ich sagen.
Wir hoffen, ihr habt irgendwelche Fragen, drängende Fragen zum Thema Schreiben mitgebracht. Hier vorne gleich.
Genau.
Und Wolfgang, du sprichst.
Ich mache mich wieder auf den Weg mit dem Mikrofon, damit
genau.
man die
das
Frage
haben wir jetzt schon
auch
2 Tage lang geübt.
Hört.
Hallo, wie ist die Rechtslage bei inoffiziellen Büchern? Zum Beispiel das inoffizielle Harry Potter Kochbuch.
Boah, wir sind ja keine Rechtsanwälte, ne? Wie ist die Rechtslage?
Genau, bei solchen Fragen muss man immer aufpassen, weil es natürlich, wir sind keine Rechtsanwälte und Rechtsanwälte selbst betonen dann auch immer, ja, das ist eine allgemeine Aussage, das ist keine individuelle Rechtsberatung für deine Fälle, aber man kann, glaube ich, ganz deutlich sagen, wenn du jetzt das inoffizielle Harry Potter Kochbuch oder so, da wirst du eine ziemlich teure Abmahnung bekommen, weil das ist natürlich der Titel Harry Potter, der ist geschützt, der Titel ist geschützt, Harry Potter ist ein eingetragenes Warenzeichen, eine Marke und dahinter steckt natürlich ein Multimedia-Konzern mittlerweile. Ich glaube, wer ist es, Warner oder sonst wie, die auch die Rechte haben an den ganzen anderen Filmen und so weiter. Das ist ja nicht nur Joanne K. Rowling, sondern ein Universum dahinter, das heißt, die haben richtig gute Rechtsanwälte. Also die Fanfiction, von der wir vielleicht auch sprechen, ist problematisch, zumindest in Deutschland.
Auf jeden Fall. Aber du kannst ja das Buch zu Hause bei dir auf den Küchentisch legen und die Sachen nachkochen, die du da vielleicht aufgeschrieben hast. Das darf man ja, ne?
Also Ideen an sich sind ja nicht geschützt, aber Titel zu verwenden und sagen, es ist ja, oder auch es ist satirisch gemeint, also auch zu verballhornen, Perry Hotter oder sonst wie, würde ich nicht machen, weil das könnte teuer werden. Das können Verlage, die vielleicht auch eine Rechtsabteilung haben und ein Budget dafür haben, machen. Aber sonst Vorsicht vor diesen Dingen, wenn ja auch Figuren, also diese Fanfiction heißt ja, dass man zum Beispiel Nebenhandlungen selber weiterschreibt, dass man sich eine Nebenfigur aus einem Roman nimmt und einen eigenen Roman dazu macht. Das ist problematisch, wenn man diese Namen verwendet. Natürlich kann man es machen. Es gibt ja auch bekannte Fanfiction. Ich sage nur Stephanie Meyers, diese Biss-Reihe, wie sie hier heißt. Also das war ja ursprünglich mal auch, Shades of Grey war Shades of Grey war Fanfiction zu Stephanie Meyers, zu der Biss-Reihe. Und ja, wenn man es verfremdet, manche wissen es vielleicht gar nicht, aber dann kann man es vielleicht machen. Aber man muss jeglichen Verdacht, dass man, und darum geht es ja, den Ruhm abschöpfen möchte von dem bekannten Namen,
es geht nicht.
Ausblenden.
Ja. Und wenn der Wolfgang Vorsicht sagt, was er ja sehr gerne tut, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts wissen, dann sollte man auch vorsichtig sein. Aber wir gehen zur nächsten Frage. Wer hat noch eine Frage? Ich muss Wolfgang ja manchmal ein bisschen einbremsen. Habt ihr das schon gemerkt? Ich versuche das ganz charmant. Ja, ich gehe mal, Wolfgang.
Jetzt gehst du mal ins Publikum. Diana steht auf und geht jetzt hier zur nächsten Fragenden.
Mich würde interessieren, welche Rolle Social Media für Selbstpublishing-Marketing spielt.
Ja, fange ich mal an, Wolfgang. Bevor du hier, ne? Ich bin zwar kein Self-Publisher, aber Social Media spielt sicher eine große Rolle. Ich lasse dich gleich noch, Wolfgang, ne? Keine Sorge. Eine große Rolle, sogar für Verlagsautoren spielt es eine Rolle. Und die haben ja ein Marketing-Team an der Seite. Normalerweise, wenn man selbst publiziert, muss man sich da viel mehr um alles selber kümmern. Und ich glaube, man kommt um Social Media dann nicht wirklich herum. Ist ganz schwierig, du hast keine Reichweite. Aber Wolfgang kratzt schon mit den Hufen, deswegen lasse ich ihn jetzt mal antworten.
Nein, erzähl nur. Naja, du hast es ja eigentlich schon gesagt, man kommt tatsächlich drum. Also es ist, sag mal so, es ist natürlich mit der wichtigste Kanal. Und das nicht nur für Self-Publisher, sondern ja auch für Verlage und für bestimmte Genres sind gewisse Kanäle der Kanal. Man sieht ja mehr oder weniger und in meinen Augen auch ein bisschen bedenklich, wie große Teile der Verlagsbranche zum Beispiel mittlerweile von TikTok abhängig sind, welchen Umsatz TikTok generiert, die mittlerweile auch einen eigenen Aufkleber zum Beispiel kreiert haben. Ihr alle könnt den Spiegel-Aufkleber, Spiegel-Bestseller-Autorin. Das gibt es jetzt auch offiziell von TikTok. Und wenn man so einen Kleber haben will, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dann muss man als Verlag einiges zahlen, entweder an den Spiegel, das heißt, der Spiegel nimmt Geld dafür und in dem Fall kassiert jetzt auch TikTok von den Verlagen, dass sie wiederum sagen können, das ist eine TikTok-Autorin. Also diese Kanäle werden immer wichtiger und man sollte sie natürlich nutzen. Und es gibt natürlich auch Autorinnen und Autoren, die sagen, ja, ohne Instagram, um nicht nur den einen zu nennen, würde man meine Bücher nicht kennen. Ich muss einiges tun und machen. Also es ist wichtig. Und wenn ihr jetzt aber sagt, ja, aber das liegt mir jetzt gar nicht und so, dann muss man schlichtweg sagen, dann wird es nicht einfach.
Genau, ist natürlich, ich bin ja immer auch jemand, der sagt, man soll sich nicht verbiegen, wenn man das jetzt so gar nicht mag. Man kann schon auch mit einer eigenen Homepage und solchen Sachen arbeiten, aber es wird wirklich schwer. Du hast einfach die Reichweite nicht. Also da sind solche Sachen schon wichtig und vielleicht konzentriert man sich dann auf das, was man am liebsten machen möchte. Man muss ja nicht alles bespielen, ne? Ich bin zum Beispiel nicht auf TikTok. Wolfgang ist neuerdings schon auf TikTok. Also das muss man für sich selber rausfinden, was man da machen möchte. Aber im Self-Publishing, glaube ich, ist es ein Muss, glaube ich schon.
Ich erwähne ein Wort, was ich aber häufig auch erwähne. Zielgruppe ist natürlich schon ein Thema. Wenn du für ein junges weibliches Publikum schreibst, wirst du um TikTok oder auch in diesem Genre Liebesgeschichte, ich sag mal allgemein schreibst, wirst du da um TikTok nicht drumherum kommen. Wenn du dich an ein älteres Publikum wendest, dann bist du bei Facebook wahrscheinlich noch ganz gut unterwegs, weil Facebook ist ja über die Jahre zum Netzwerk der älteren Menschen geworden, obwohl es das auch nicht war, beziehungsweise dann könnte vielleicht auch noch herkömmliche Pressearbeit mal die Regionalredaktion der Zeitung anschreiben, funktionieren, wenn du dich eher auch noch an ein älteres Publikum wendest. Also es spielt natürlich eine Rolle auch, für welche Zielgruppe das Buch ist, an die man sich wendet, welche Kanäle dann die geeigneten sind.
Und wir wären dann schon eher alt, Wolfgang, nur dass du es weißt.
Wahrscheinlich, aber ich bin auch noch bei Facebook.
Wolfgang war ist
ich
die
nicht,
Ausnahme.
Bei Facebook war ich nie so richtig.
Gut, wir machen die nächste Frage. Wer traut sich?
Zum Schreiben, zum Veröffentlichen, zu allem Möglichen. Da hinten, dann gehe ich mal
wieder. Da gehst du wieder hin,
Wolfgang. Dann gehe ich mal wieder dahinter.
Wolfgang fliegt.
So, ich springe.
Es ist so viel von Vermarktung die Rede. Welche Rolle spielt eigentlich die Qualität eines Buches?
Was für eine wunderbare Frage.
Danke für diese Frage.
Ja. Du sprichst uns so unglaublich aus dem Herzen. Nein, also häufig ist das tatsächlich auch eine Antwort, die ich gebe. Das Erste ist, und ich sage jetzt bewusst ein gutes Buch, ja, darüber kann man streiten, aber man sollte die erste und wichtigste Energie auf das Schreiben und auf das Buch lenken. Und dann hat man ja auch erstmal Chancen, Leser zu finden, vielleicht einen Verlag zu finden, im Self-Publishing erfolgreich zu sein. Ich bin auf deiner Seite. Für mich ist das Wichtigste ist das Buch und der Inhalt. Übrigens auch nicht der Farbschnitt und das Cover, sondern das Buch und das Schreiben und der Inhalt. Und ich fürchte fast, Wolfgang sieht es genauso.
Ja, das Problem ist nur, dass die Leute in erster Linie wahrscheinlich gar nicht mit dem Inhalt in Kontakt kommen, sondern ja erstmal von dem Buch hören müssen. Entweder über Social Media oder in einem persönlichen Gespräch eine Empfehlung bekommen müssen oder durch ein entsprechendes Cover überhaupt erstmal dazu verleitet werden müssen, das Buch in die Hand zu nehmen oder auf einer Online-Plattform das anzuklicken. Das ist natürlich das Problem, die Qualität zu erkennen. Und trotz alledem muss ich jetzt mal sozusagen die Lanze brechen. Das ist natürlich gerade für die Bücher, die nicht zum Beispiel das boomende Segment New Adult ansprechen, natürlich weiterhin problematisch. Was gibt es noch für Kanäle, die diese Qualität entdecken, heben und darüber sprechen? Also insofern nehme ich wirklich mal das Wort, das Feuilleton, was vielleicht eine Diskussion anstößt oder sonst wie. Eine Frage, die mich tatsächlich auch immer wieder umtreibt, wer filtert und wer nimmt noch das wahr, was außerhalb diesem ganzen Hype, der es ja zum Teil auch ist, noch schreibt und wer macht darauf aufmerksam? Also wer führt wiederum diese Leute dann zu dieser Art von Texten? Das ist wirklich eine Herausforderung.
Ja, aber neben dem ganzen Hype, Wolfgang, sehen wir doch jetzt hier ganz aktuell auf der Messe so viele tolle Bücher, engagierte Verleger, engagierte Self-Publisher. Also ich finde, da gibt es schon auch viele gute Nachrichten und tolle Bücher, die wirklich auf solche Sachen auch achten. Also kann man ja gerade hier auch auf der Messe erleben. Ich alte Optimistin, ich muss das jetzt mal so sagen.
Weitere Fragen noch da hinten.
Ganz hinten, da musst du wieder
hin. Ich gehe wieder dahinter, ja, okay.
Ich finde nämlich, wenn es weit hinten ist, muss der Wolfgang dahin.
Okay.
Bin ich bei der Angabe bei Zitaten mit dem Anhang vom Quellverzeichnis rechtlich auf einer sicheren Seite?
Wolfgang, das beantworte doch mal du, weil da bist du, glaube ich, viel näher dran.
Die Antwort ist nein. Nächste Frage. Okay, nein. Okay. Ja, ist immer wieder gern gefragt und da gibt es tatsächlich auch noch viele Missverständnisse. Natürlich sind wir wieder bei einem juristischen Thema, auch das ganz klar. Aber es ist wirklich immer ganz wichtig zu betonen und zu sagen, vor allen Dingen, wir reden ja hier überwiegend auch über Romane, wo man Zitate einbaut. Das kann ja in der unterschiedlichsten Art und Weise sein. Das kann das Motto ganz am Anfang eines Buches sein oder die Hauptfigur singt ein Lied und du zitierst die vier Zeilen eines Beatles-Songs oder so. Da glauben viele, okay, das gebe ich jetzt hinten als Quellenverzeichnis an, weil wir haben ja immer gelernt und wir hören das ja auch immer, wenn irgendwer eines Plagiats bezichtet wird, ja, das war nicht angegeben. Und dann resultiert ein bisschen auch das Missverständnis, wenn ich die Quelle angebe, bin ich auf der sicheren Seite. Aber dem ist nicht so. Die Quelle anzugeben ist eine Sache, das sollte man natürlich machen, um sich nicht mit fremden Federn zu schmücken. Auf der anderen Seite brauchst du aber auf jeden Fall das Einverständnis des Rechteinhabers.
Und musst dafür im Zweifel eine Lizenz zahlen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe nämlich mal die Buddenbrooks in einem Buch untergebracht, und zwar die Weihnachtsszene. Und hat der Verlag wirklich nachgefragt, die Rechte eingeholt, dafür bezahlt und dann ist es in Ordnung.
Also muss man sich klar machen, natürlich gibt es jetzt jemand, der sagt sofort, ja, aber im wissenschaftlichen Bereich, es gibt doch das Zitatrecht, es gibt doch die Kunst, das ist alles richtig und es gelten andere Regeln für wissenschaftliche Texte, da ist es natürlich existenziell, dass auch zitiert wird, das ist was anderes. Wenn ein Zitat genutzt wird, um eigene Aussagen zu belegen oder so, da sind wir in einem anderen Bereich, aber wir im Schreibzeug-Podcast reden ja überwiegend über Belletristik und Romane und da ist die ganz klare Aussage und die Empfehlung, gerade auch für Self-Publisher, wenn ihr Zitate verwendet von Autorinnen und Autoren, die noch nicht 70 Jahre tot sind, das ist die Frist,
ja,
dann dürftet ihr die nicht so ohne weiteres nehmen, dann müsst ihr die Rechteinhaber fragen und das sind in der Regel eben die Verlage, also auch nicht die Autoren fragen, sondern die Verlage haben in der Regel ja das Recht.
Genau, und das ist das sogenannte Nutzungsrecht übrigens. Fällt mir noch so ein aus meiner juristischen Zeit. Gut, wir machen weiter. Wer hat noch Fragen? Hier wird teilweise schon fleißig mitgeschrieben, das finde ich immer gut. Hoffentlich reden wir keinen Schmarrn. Habt ihr vielleicht auch eine Frage, wenn ihr hier schon so schreibt? Da fällt euch jetzt nichts ein, ne? Ja, jetzt, wo wir hier sitzen. Doch, jetzt habe ich das rausgekitzelt.
Jetzt animierst du die Leute schon hier,
ja, genau,
zu fragen. Okay.
Nichts leichter als das.
Dann musst du jetzt aber auch
Ich gehe schon. Ich gehe schon, Wolfgang.
Jetzt habe ich euch geärgert.
Hallo. Ja, genau. Also ich habe so den Eindruck gewonnen jetzt auf der Buchmesse, dass es sehr gut ist, als Self-Publisher sich irgendwie zu vernetzen. Und ich habe mich so gefragt, ob es da ein paar Tipps von euch gibt, wie man das am besten vielleicht auch tut, damit man nicht so allein ist auf der weiten Flur.
Also du bist auf keinen Fall allein, das kann ich dir sagen.
Naja, wir sind ja hier auf der Messe und wir sind selber nicht Mitglied, machen da auch jetzt keine Werbung für. Aber natürlich ist jetzt hier gleich in Sichtweite von uns aus gesehen der Stand des Self-Publisher-Verbandes. Also ich denke, das ist, glaube ich, auch der wichtigste Verband natürlich für Self-Publisher. Da würde ich, wenn nicht schon passiert, auf jeden Fall mal vorbeischauen, Mitglied werden. Ich hoffe, ich kriege gleich auch Provisionen. Ich muss mal laut sagen. Also ich mache gerade Werbung für
den Self-Publisher. Die gucken nicht mal.
Aber natürlich, ganz klar. Also auf jeden Fall, das ist eine gute Vernetzungsplattform. Die haben auch die Zeitschrift, den Self-Publisher und so weiter. Also ich betone, das ist keine Werbung, ich kriege kein Geld dafür. Aber das ist sicherlich eine Anlaufstelle. Ansonsten?
Ja, also hier auf der Messe gibt es einfach auch viele. Ne? Das heißt, allein wenn du dich da an diesen Stand stellst und ein bisschen offen bist und auf die Leute zugehst, das ist ja Vernetzen. Ne? Da lernst du garantiert jemanden kennen, der sich da schon ein bisschen in der Gegend rumtreibt und dir was erzählen kann. Und man profitiert immer voneinander. Also das ist einfach offen sein, hinschauen. Ich meine, hier gibt es jetzt wirklich einen großen Stand. Sowas gibt es natürlich auch virtuell. Auch da finden sich Self-Publisher zusammen. Auch in Schreibkursen finden sich Self-Publisher, in Schreibgruppen. Also da muss man einfach Augen und Ohren offen halten. Die gibt es ja überall. Es ist inzwischen eine große Community. Es gibt jedes Jahr einen Self-Publisher-Buchpreis. Ja, da kann man mal gucken, wer hat da gewonnen, wer macht da mit, kann ich da selber mitmachen und solche Sachen. Also es ist einfacher, als man denkt, wenn man ein bisschen offen ist. So habe ich den Wolfgang, habe ich ja auch irgendwie mal so kennengelernt, ne?
Ja, und natürlich online gibt es Foren und Kanäle der unterschiedlichsten Art oder entsprechende Hashtags, wo man mal schaut. Es gibt Podcasts, wo man auch mal anfragen kann. Manche Self-Publisher machen das ja dann immer so ganz ungeniert. Hey, und ich könnte doch auch mal bei euch Gast sein oder so. Wir sind ja bislang immer noch gastlos in diesem Podcast. Aber ja, das sind alles so Dinge. Und ich finde, es ist auch sehr wichtig, sich zu vernetzen und auszutauschen, weil man die unterschiedlichsten Dinge auch hören wird. Auch das ist natürlich immer ganz wichtig, nicht den ersten Besten zu fragen und sich einen Tipp einzuholen, weil die Nächste behauptet schon wieder genau das Gegenteil. Die einen sagen, das hat bei mir gar nicht funktioniert. Ja, das war das Beste, was ich gemacht habe. Also das ist auch wichtig, egal ob online oder hier vor Ort, dass man durch die Gespräche auch unterschiedliche Herangehensweisen erfährt, weil man sonst immer so einen Eindruck hat, ja, das ist der richtige Weg und wie immer beim Schreiben und Veröffentlichen, es gibt keinen richtigen Weg.
Ja, aber weißt du, manche sind auch da so zurückhaltend. Weißt du, die drücken sich dann da so rum und die sagen ja gar nicht, dass sie selber schreiben. Ja, man muss das so ein bisschen rauskitzeln. Manchmal sind wir da zu zurückhaltend, auch zu bescheiden, wollen uns vielleicht auch gar nicht Autoren oder sowas nennen. Ja, das kennen wir alle und da muss man vielleicht ein bisschen offener damit umgehen. Dann kommt das fast alleine.
Wenn du aber an einem Stand stehst, kommen schon genügend auf dich zu und sagen, hallo, ich schreibe, kennen Sie schon mein Buch?
Bist du Verleger, Wolfgang?
Genau, sind Sie Verleger, was machen Sie denn hier überhaupt? Literaturcafé.de? Und dann sage ich, nein, bin ich nicht. Ja, warum sind Sie dann hier auf der Messe? Und so, also es gibt manchmal auch sehr plumpe Art, Kontakte zu knüpfen. Man sollte immer nett und freundlich sein. Diana, ist auch immer dein Credo. Sei nett und freundlich und du kommst voran.
Ja, so hat das bei mir bis jetzt immer funktioniert. Ich mache auch so weiter. So, aber nun zu euch. Was habt ihr noch für Fragen? Wie lange haben wir eigentlich noch? Ein bisschen haben wir noch, ne?
Genau. Gibt es also noch nette, freundliche Fragen?
Ah, da. Ich gehe wieder, Wolfgang.
Okay.
Ich geh.
Diana eilt wieder in die Publikumsränge und wir hören die nächste Frage.
Ich habe eine Frage zum Titelschutz. Habt ihr irgendwelche Tipps, wo man genau gucken kann, ob ein Titel geschützt ist? Und was soll ich machen, wenn ich irgendwo im Netz dann finde, dass der ein Titel dem entspricht, den ich auch wählen würde? Und nochmal eine Nebenfrage, wie ähnlich darf der Titel einem anderen sein?
Titelschutz, schöne Frage.
Wir haben wieder Disclaimer, dies ist keine Rechtsberatung, wir sind keine Rechtsanwälte. Aber natürlich kann man das zum Thema Titelschutz relativ eindeutig beantworten. Es ist in Deutschland, auf dem deutschen Markt so, ein Buchtitel ist dann geschützt, wenn das Werk veröffentlicht ist.
Man braucht dafür nichts anmelden.
Genau, mit der Veröffentlichung ist dieser Titel geschützt.
Und dann darfst du ihn nicht benutzen. Punkt.
Dann darf ihn kein anderer mehr benutzen. Sagen wir so.
Es darf auch keiner deinen Titel benutzen.
Also, das heißt, kann man immer so sagen. Also, und jetzt würde man sagen, ja, okay, dann mache ich ein Buch. Das heißt also, auch mit anderen Worten, wenn du sagst, in einem Social-Media-Kanal, in 2 Monaten erscheint mein neues Buch XY, dann ist dieser Titel XY in dem Moment nicht geschützt. Und wenn jemand anders kommt und sagt, super Titel, bringe ich das Buch morgen schon auf den Markt. Der muss ja nur auf mein Cover drauf. So wäre das. Ich komme gleich noch zur Ausnahme, wer jetzt schon sagt, halt, halt, halt. Kommt gleich noch, ja. Aber es ist tatsächlich so, mit der Veröffentlichung ist ein Titel geschützt.
Genau, und nachschauen kann man natürlich auf den Seiten vom Börsenverein, glaube ich, gibt es das noch, ne?
Na, es ist jetzt so, klar, das Problem ist natürlich, du nimmst ganz naiv so einen Titel, wo du sagst, das ist eine super Idee, ja. Und dann stellst du erst fest, oh, gibt's ja leider schon. Also es war ja deine Frage, wo gucke ich denn, was es da schon gibt? Ja, und es gibt leider keine Datenbank aller jemals erschienenen Buchtitel.
Man muss sich durchsuchen.
Ja, das heißt googeln. Am besten mit Anführungsstrichen vorne und hinten.
Amazon natürlich.
Dann das Verzeichnis lieferbarer Bücher, das gibt es auch, da kann man auch nochmal suchen. Deutsche Nationalbibliothek, deren Aufgabe es ist, Bücher zu archivieren, auch da sollte man suchen. Anderes machen Verlage auch nicht. Und jetzt kommt natürlich der einzige Knackpunkt, wenn ich das so sage, wenn du was ankündigst, wenn dem so wäre, dass ein Titel erst mit der Veröffentlichung geschützt ist, dann könnten Verlage ja gar keine Verlagsvorschauen verschicken. Die schicken ja an die Buchhandlung auch das ja im Vorfeld. Und jetzt gibt es eine Besonderheit. Man kann für ein halbes Jahr im Voraus einen Titel schützen, indem man eine Anzeige schaltet in ein Branchenmedium, zum Beispiel dem Börsenblatt oder dem Buchmarkt. Es gibt ja leider nur noch zwei, also Buchmarkt oder Börsenblatt, das sind die beiden. Da kann man auch mal gucken, wenn auf buchmarkt.de gleich oben links ist groß Titelschutz und es kostet, glaube ich, so 30 Euro, so eine Anzeige zu schalten, die ist immer irgendwie gleich. Das machen Self-Publisher wie Verlage. Und in diesem Fall ist ein Titel in geschützt. Ein halbes Jahr geschützt. Wenn du es dann aber nicht auf den Markt bringst innerhalb dieses halben Jahres, verfällt dieser Schutz wieder. Das heißt als Ergänzung, du müsstest auch dort, da kann man auch recherchieren, du müsstest auch dort noch gucken, ob vielleicht jemand gerade gestern diesen Titel schon geschützt hat.
Genau. Und da gibt es auch kein Wenn und Aber. Also wenn es den Titel gibt, dann...
Naja, bei Rechtsthemen gibt es immer Wenn und Aber.
Ja, man kann ja theoretisch, das machen Verlage auch manchmal, bei den vorherigen Nachfragen dürfen wir diesen Titel auch verwenden. Und das passiert auch manchmal, habe ich auch schon erlebt.
Weil der zweite Teil war ja auch noch, also wie gesagt, Wenn und Aber sind natürlich, es gibt so Titel wie Der Stuhl oder so Einworttitel, die nicht besonders originell sind, wo man juristisch immer sagt, das ist nicht kein wirkliches Unterscheidungsmerkmal und nicht schützenswert. Und jetzt war noch deine Frage noch mit der Ähnlichkeit. Wie ähnlich darf der Titel sein? Da kann ich dann nur antworten, mach mal, entscheiden wird es dann irgendwann im schlimmsten Fall ein Gericht. Es ist so, also niemand von uns kann sagen, ja, das ist okay, das ist nicht okay. Wenn jemand meint, oder wenn du als Self-Publisher was veröffentlicht, ein Verlag meint, das ist ein ähnlicher Titel, und dann mahnen die dich erstmal ab und du kriegst so eine Rechnung über, was weiß ich, 700 Euro Kosten, Rechtsanwalt, Rechtsstreit, Streitwert und so weiter. Und du sagst dann, nö, also das ist ja so weit weg. Ja, dann sagst du, nö, die Abmahnung ist ungerechtfertigt, du musst aber und so weiter. Und dann sagen die, ja, dann klagen wir. Ja, und dann muss irgendwann tatsächlich ein Gericht entscheiden und dann geht es in die zweite Instanz und dann geht es irgendwann vor das Bundesverfassungsgericht. Nein, also soweit nicht, aber ja. Und das ist das Problem, weshalb ich bei Self-Publishing immer sage, wenn es zu ähnlich ist, wenn du schon mit dem gesunden Menschenverstand, Finger weg.
Ja, und wir haben doch so viel Fantasie, uns fällt auch ein anderer Titel ein. Ist doch gar nicht so schwer, oder? Also von daher macht es euch das Leben nicht unnötig schwer. Wir sind alle kreativ, die wir hier sitzen. Wir finden auch einen anderen Titel, oder? Wir kleben nur nicht an einem Titel. Wir kleben übrigens auch nicht an der Uhr, aber ich glaube, so langsam wird es eng, Wolfgang. Haben wir noch eine?
Dürfen Deswegen wir noch eine Frage?
Wir gucken mal hier zu Jens.
Ob überhaupt noch eine Frage ist?
Jens oder? Sagt ja. Jens, wir dürfen noch eine Jens Frage. Da drüben.
Dann gehen wir mal
Wenn
da.
Jens von der Technik sagt ja, dann machen wir eine Frage noch.
Okay, also eine Frage noch hier.
Ja, ich wollte mich an die Autoren hier wenden mit der Frage, wie kommt es eigentlich, dass wenn man einen Verlag anruft und nach vielen Nach- und Nachfragen erfährt, dass man 10% des Verkaufspreises als Honorar enthält? Und gibt es da noch Alternativen, wo man einen gerechten Bezahlwert bekommt für ein Buch?
Ja, danke für die Frage. Ich kriege auch nur 10% für meine Bücher. Aber ich weiß natürlich, dass die Hälfte des Geldes im Buchhandel landet. Dafür können die Leute in den Buchhandel gehen und finden das Buch und können es dort kaufen. Da arbeiten auch Leute. Dann kriegt der Verlag was, die Druckerei was. Ja, der Verlag verdient übrigens gar nicht so viel, wie man denkt. Ja, und dann bleibt am Ende nicht so viel übrig. Trotzdem schätze ich das sehr, weil ich dadurch eine große Sichtbarkeit im Zweifel habe und über die Menge ist es dann doch manchmal mehr, als wenn man das im Self-Publishing macht, weil du das alles selber machen musst. Ja, ich hätte auch gerne mehr, aber man weiß das, wenn man damit anfängt, man weiß, dass man im besten Fall ein Team an seiner Seite hat, die einen da unterstützen, die dafür auch eben arbeiten.
Und so gesehen, Sie haben es, glaube ich, richtig gesagt, in dem Sinne richtig, 10% vom Netto-Ladenpreis, muss man sagen. Es gibt manchmal auch Autorinnenverträge, da steht dann 10% vom Verlagsabgabe, vom Netto-Verlagsabgabepreis. Das klingt sehr ähnlich. ist aber
noch weniger.
Fast die Hälfte davon. Das heißt, dann bleiben 5% oder so übrig. Also da muss man wirklich unterscheiden. Ja, es wird immer gesagt, wie kann es sein, dass man als Autorin, als Autor nur 10% bekommt? Das kann doch gar nicht sein. Ohne mich gäbe es das Buch ja gar nicht. Aber es ist tatsächlich so, es gibt von der Kurt-Wolf-Stiftung, wo sich die unabhängigen Verlage ja zusammengetan haben, eine Website. Da kann man ein bisschen mal versuchen, diese Kalkulation nachzuvollziehen. Und da ist genau aufgeschlüsselt, wobei manche sagen, ja, ist auch wieder, ist auch von Verlagsseite. Aber es ist aufgeschlüsselt bei einem Preis von 20 Euro, wer verdient wie viel Cent. Ah, da hat es jemand sogar mit, vielen Dank. Das ist so ein Plakat und so eine Broschüre. Gibt es drüben bei der Kurt-Wolf-Stiftung, hier in der Halle 5. Also wenn Sie sich ein bisschen, warum sind es nur 10%, da kann man es ein bisschen dran festmachen.
Ja, und ich finde auch wichtig zu sagen, so ein Buch, also ich kann ja jetzt nur als Verlagsautorin sprechen, ist immer eine Teamarbeit. Ja, also ich schreibe zwar das Buch, ich habe die Idee, aber es gibt ein Lektorat, die korrigieren meine Fehler. Es gibt jemand, der das Cover macht. Es gibt den Verlag, der vielleicht Bilder reinsetzt und das setzt. Es gibt jemand, der das dann die Vorschauen rausschickt. Da hängen ja so viele Menschen mit dran. So ein Buch ist ja nicht eine Ein-Frau-Ein-Mann-Geschichte, sondern es sind ja viele. Und die wollen ja alle bezahlt werden. Und dass man in einer Buchhandlung heute ein Buch bestellt und das am nächsten Tag wie in der Apotheke bekommt, das ist ja ein riesengroßer Aufwand, der dahinter steht. Und die wollen ja alle mitverdienen. Also insofern, das ist der Grund. Damit müssen wir leben. Aber wenn man Bücher dann teilweise auch, ich habe Bücher, die sind 10 Jahre auf dem Markt. Und wenn ich das dann ausrechne, dann komme ich da gut raus. Dann bin ich wirklich zufrieden damit. Und ein bisschen Idealismus gehört ja auch leider mit dazu. Wie immer in der Kunst.
Ja, und es mag immer Autoren sagen, die sind dann nicht zufrieden. Aber ja, so ist es dann auch.
So ist das Leben.
Und man darf sich auch nicht täuschen lassen. Natürlich, wenn du zu den Online-Plattformen gehst, der Anbieter aus Übersee mit dem großen A vorne, bei E-Books, ja, da kriegst du 70%. Und da denkst du, boah, hier die Verlage, die nehmen es ja ganz schön dick. Ja, aber dann musst du es selber hochladen, das ist nur als E-Book. Gedruckt sieht es da auch schon mal ganz anders aus. Und da musst du wieder selber Marketing machen auf Plattformen. Also klar. Und
außerdem gibt es ja zum Glück, haben wir gerade schon gesagt, die Möglichkeit des Self-Publishings, wo du das selber in der Hand hast, wo du selber das Geld investierst und dann am Ende natürlich auch viel mehr rauskriegst. Aber du hast halt die Problematik, findet jemand dein Buch? Ja, das ist immer das, da brauchst du halt wirklich eine Affinität in die sozialen Medien, denke ich.
Die klatschen schon für uns. Dass ihr alle ein Buch schreibt, das jede und jeder lesen möchte, dass ihr großen Erfolg habt, dass ihr gut von diesen 10% oder wo auch immer, wie viel auch immer ihr verhandelt habt, leben könnt, erfolgreich werdet, ihr euch die Villa leisten könnt auf den
Chalet,
Kanaren oder wo auch immer. Das wünschen wir euch natürlich allen.
Wir machen jetzt hier für heute Schluss. Diesen Podcast könnt ihr in 2 Wochen dann nachhören mit euren Stimmen und euren Fragen. Und ihr könnt natürlich immer unseren Podcast hören, denn es geht immer um die Themen des Schreibens. Egal, ob es Titelschutz ist oder ob es andere Fragen sind. Wir haben schon 60 Folgen, inzwischen über 60 Folgen. Wir haben schon viel gesprochen und da könnt ihr jederzeit reinhören und euch informieren.
Das Archiv auf schreibzeug-podcast.de. Überall, wo es Podcasts gibt, und ich sage auch für alle die, wenn es alle Handys raus und gleich Spotify aufrufen und entsprechend Likes und Sternchen geben.
Bitte.
Also auch das ist immer wichtig, damit die Algorithmen merken, die Leute mögen diesen Podcast, also und dass ihr damit auch anderen helft, diesen Podcast zu finden, dass die Algorithmen ihn nach oben spielen und all denen anzeigen, die schreiben oder auch nicht.
Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr im Kommentar hinterlassen, auch auf der Podcast-Seite, könnt ihr uns ein Feedback geben, könnt Fragen stellen, weil wir nehmen euch gerne mit in unsere Podcast-Sendung und besprechen genau die Themen, die ihr gerne hören wollt.
Und liebe Diana, es war mir eine Freude, wieder mit dir live auf der Buchmesse zu sein.
Aber mir erst, Wolfgang.
Und wir verabschieden uns jetzt mit einem donnernden Applaus gleich nochmal für all die, die jetzt zuhören.
Bleibt die heute aufgewogen. Noch gekommen sind, am dritten Tag. Na,
und die jetzt hier sitzen. Habt noch eine erfolgreiche Messe, ein paar Minuten habt ihr noch. Also, vielen Dank,
dass ihr da wart.
Ciao. Jens an der Technik. Ja.